Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Der Fall Fritz Haarmann ist wohl einer der bekanntesten Kriminalfälle der deutschen Geschichte. Nicht zuletzt durch den Film Der Todmacher von Romuald Karmaker aus dem Jahr 1995. Darin gab Götz George Haarmann ein unvergessliches Gesicht. Fritz Haarmann wurde 1924 zum Tode verurteilt, weil er 24 Jungen und junge Männer getötet hatte. Zumindest war das die nachweisbare Zahl. Haarmann hatte den Jungen, die oft von zu Hause ausgerissen waren, bei sich ein Dach über dem Kopf geboten, im Gegenzug für sexuelle Handlungen. Dabei tötete er einige von ihnen. Obwohl Haarmann schon sehr früh unter Verdacht stand, konnte er zunächst nicht überführt werden, unter anderem, weil er als Polizeispitzel arbeitete. Die noch wackelige Weimarer Republik hatte auch ihren Anteil an der späten Verhaftung. Den Fall Haarmann rollt nun der vielfach ausgezeichnete Spiegelreporter und erfolgreiche Romanautor Dirk Kurbjuweit in seinem aktuellen Roman auf. Der Titel ist schlicht Haarmann. Ich habe Dirk Kurbjuweit gefragt, was hat Sie an diesem grauenhaften Kriminalfall aus den 20er Jahren so interessiert, dass Sie ihn als Stoff für einen Roman genommen haben?
Ja, erstens die Figur des Serientäters, die bleibt ja interessant, stirbt ja auch leider nicht aus, kommt immer mal wieder vor und das ist natürlich eine ganz besondere Art des Verbrechens. Das ist das eine. Das andere ist tatsächlich auch der politische Hintergrund. Ist diese Zeit Anfang der 20er Jahre, die junge Weimarer Republik, die um ihre Etablierung kämpft in vielen Krisen und die Verknüpfung von beidem, Kriminalfall und politischer Hintergrund, das war und ist für mich der Reiz dieser Geschichte.
Bleiben wir noch kurz bei der Geschichte, bei dem Fall. Der literarische Umgang mit einem Kriminalfall, dessen Faktenlage ja allgemein bekannt ist, das ist nicht so ganz einfach. Da setzt man sich leicht der Kritik aus, schlampig recherchiert zu haben, auch wenn man einen Roman schreibt. Welche Freiheiten haben Sie sich im Verhältnis zu den Fakten genommen?
Ja, ich habe mich schon im Großen und Ganzen an die Fakten gehalten, aber ich würde sagen, der Teil Haarmann, das ist zu 90-95% ist das authentisch und einige Freiheiten habe ich mir aber dann doch genommen und manches so erzählt, wie es für die Geschichte wichtig war. Also letzten Endes ist dann die Dramaturgie entscheidend. Insofern ist er nicht historisch genau, aber ich würde sagen relativ genau.
Kommen wir zur gesellschaftlichen Situation. Ihr Ermittler Robert Lahnstein, der ist aus Bochum nach Hannover geholt worden, um die Ermittlungen im Fall dieser verschwundenen Jungen endlich voranzutreiben. Und er stößt ja eigentlich schon sehr früh auf den Namen Fritz Haarmann. Zugleich stößt er aber auch auf ein ganzes Konglomerat von Gründen, warum gegen Haarmann bisher nicht ermittelt wurde. Was Ihr Buch über diese Erzählung eines berüchtigten Falles eben hinaushebt, das ist die Einbettung in die Zeitgeschichte. Was hatte die Verschleppung des Falls Haarmann? Was hatte die mit der Epoche zu tun?
Na, ich glaube, grundsätzlich war es eine Epoche, in der viele Menschen und die Gesellschaft insgesamt verroht war. Die kamen aus diesem langen Krieg, vor allem die Männer, die waren in den Gräben, die hatten das große und grauenvolle Sterben und Töten erlebt. Dann kommen sie wieder, zum Teil bewaffnet und ihre Maßstäbe sind auch völlig verrückt. Und gerade auch bei den Polizisten, denke ich, spielte das dann doch eine Rolle, dass sie bereit waren, auch einen Serienmörder letzten Endes gewähren zu lassen, was ja eigentlich unvorstellbar ist für einen Polizisten, dass er zuschaut quasi bei einem Verbrechen. Aber die dachten, naja, das kann ihn vielleicht nutzen. Und das erkläre ich mir vor allem eben mit einer Verrohung. Aber auch, dass die Gesellschaft insgesamt einfach diese Roheit noch hatte, dass sie so ans Sterben gewöhnt war. Ich meine ja auch die spanische Grippe, die hatte ja nach dem Krieg dann auch gewütet in Europa mit 18 Millionen Toten. Und das alles, würde ich sagen, hat das begünstigt, hat eben begünstigt, dass jemand so lange da sein Unwesen treiben konnte.
Dieser Ermittler Lahnstein, der hat einen scharfen Sinn für die politischen Zusammenhänge seiner Zeit. Und er sieht sehr wohl, dass der Fall Haarmann zu einem Testfall für die noch junge Demokratie wird. Dennoch wird auch Lahnstein schließlich schwach, so viel können wir verraten, wenn es darum geht, aus Haarmann ein Geständnis herauszubekommen. Das ist dann wiederum ein sehr aktueller Gewissenskonflikt, oder?
Ja, die ganz große Frage an die Demokratie ist ja immer über alle Zeiten hinweg, kann sie die Sicherheit ihrer Bevölkerung, ihrer Bürger gewährleisten? Ich meine, Politik findet ja immer statt in diesem Widerspruch von Freiheit und Sicherheit. Und dass Demokratien Freiheit gewährleisten können, das wissen wir, das können sie gut. Aber Sicherheit, da gibt es dann die Zweifel. Da sind sie vielleicht manchmal oder jedenfalls der Eindruck da zu lasch und nicht zupackend genug im Kampf gegen Kriminalität und Terror. Und das war damals so. Und Lahnstein spürt das, dass hier in dem Fall Hamann viel auf dem Spiel steht. Irgendwann war die Bevölkerung dann doch sehr beunruhigt. Dauernd verschwinden Jungs, es gab Demonstrationen, verzweifelte Mütter und Väter und wo bleiben unsere Jungs? Und da kam natürlich schon auch der Gedanke auf, ist es nicht vielleicht die Demokratie? Wäre das Gleiche unter dem Kaiser auch passiert? Und in München gab es ja schon den Putsch von Hitler. Also die Nazis waren schon da und viele andere Rechtsextreme auch, die sich quasi als Alternative anboten. Und Lahnstein als sehr politischer Mensch, auch ein bisschen hochempfindlicher, auch ein bisschen manischer Mensch, der spürt das alles, nimmt es auf und nimmt die Verantwortung auch an. Er sagt sich selbst, also ich muss hier auch die Demokratie verteidigen, indem ich diesen Fall löse. Und das macht ihn auch am Ende so verzweifelt, dass er dann eben auch Maßnahmen erwägt, die, wie er weiß, mit einer Demokratie nicht zu vereinbaren sind.
Und dann gibt es, das ist nur ein Aspekt unter vielen Gründen, warum die Ermittlungen gegen Hamann so schleppend verlaufen oder immer wieder auch verschleppt werden. Dann gibt es zu der Zeit auch noch den schwierigen Umgang mit Homosexualität. Die war ja nach Paragraf 175 verboten. Und Lahnsteins Kollegen im Präsidium, die reden über Schwule so, als hätten sie eine Krankheit, dass man mit denen lieber nichts zu tun haben wollte, hat sicherlich auch eine Rolle gespielt bei diesem Fall.
Ja, da gab es natürlich ein viel größeres Tabu als heute. Wir sind ja auch noch nicht ganz darüber weg gegen Feindlichkeit gegenüber Homosexuellen, aber da gab es natürlich schon große Fortschritte und damals war das ein Riesentabu. Homosexuelle Männer wurden von anderen gnadenlos verachtet und die Polizei, das war auch mein Eindruck so aus der Lektüre, aus der Zeit, dass man irgendwie doch auch so ein bisschen froh war, ich sag mal, in deren Duktus, dass diese Schwuchteln einfach verschwunden sind. Ja. Die kamen ja auch zum Teil aus dem Strichermilieu und irgendwie dachte auch der eine oder andere, der Hamann übernimmt ja da quasi unsere Arbeit und sorgt quasi für Ordnung. Ja. Also immer aus deren Sicht gesehen. Und insofern trug dieses Tabu, dass alles natürlich auch so versteckt blieb und auch manchmal die Eltern Angst hatten, darüber zu reden, weil sie das auch nicht wollten, dass das an die Öffentlichkeit kommt. So, also sowas Verschwiemeltes, Tabuisiertes ist natürlich auch eine Voraussetzung für Verbrechen.
Herr Kurbjuweit, ich habe den Eindruck, diese Frage nach dem Bösen, die hat Sie immer schon auch in Ihren anderen Büchern umgetrieben. In Ihrem Roman Angst ging es um eine Familie, die von ihrem Nachbarn gestalkt wird. Das war in gewisser Weise die Fortsetzung von Kriegsbraut. Da ging es um das Böse zwischen den Völkern. Welche Facette fügt jetzt Hamann dieser Auseinandersetzung mit dem Bösen hinzu?
Ja, das Böse ist für mich ja eben nicht das Fremde, das Andere, sondern das Böse ist eben auch immer das Eigene. Es steckt in uns drin, es steckt irgendwo auch in mir drin und das ist etwas, was wir permanent bekämpfen müssen, damit es nicht zutage tritt und manchen gelingt das eben nicht. Und bei Hamann war für mich das Interessante, das Böse im Zusammenspiel mit dem eigentlich Guten. Ja, also wie die Polizei sich dann doch eines wirklich sehr, ja, bösen Mannes bedient, um eigene Zwecke zu verfolgen. Eben genau, dass diese Trennlinie eben nicht scharf ist, sondern dass sie immer mal wieder überschritten wird und sich sozusagen Gutes und Böses vereinen, vermengen, vermischen. Das fand ich eben interessant und spannend an diesem Fall.
Und was beschäftigt Sie so sehr allgemein an der Frage nach dem Bösen, dass Sie da immer wieder darauf zurückkommen?
Naja, bin das nur ich? Also wenn ich mir das angucke, so das Fernsehprogramm zum Beispiel oder was in den Kinos läuft, dann würde ich ja sagen, das meiste beschäftigt sich ja doch eben mit dem Bösen, ob es nun der Tatort ist oder andere Krimis. Und es hat eben nun mal diese Faszination für viele Menschen und für mich, ich will da gar nicht der Antwort ausweichen, für mich ist es eben ja diese Herausforderung, dass das Böse da ist, dass es von außen kommt, dass es von innen kommt. Und dass man ständig mit ihm zu ringen und zu kämpfen hat. Und das lässt mich nicht los. Das stimmt.
Das sagt Dirk Kurbjuweit über seine Auseinandersetzung mit dem Bösen. Und im Speziellen mit dem Massenmörder Fritz Hamann. So heißt auch sein Roman Hamann, erschienen im Penguin Verlag.